Ja, ganz herzlichen Dank für die Einladung, hierher zu kommen. Und ich war dann so frech und habe aus der Sonntagseinladung für den Gottesdienst einfach gesagt, können wir nicht vielleicht am Samstagabend vorher auch noch was machen? Aus dem einfachen Grund, ein Gottesdienst ist immer zeitlich begrenzt. Die Kindermitarbeiter warten nur, dass sie auch den Eltern die Kids wieder übergeben können. Und das Thema Israel ist doch sehr, sehr komplex. An so einem Abend können wir nicht nur ein bisschen ausführlicher, ein bisschen hintergründiger gewisse Dinge auch angehen, sondern es gibt die Möglichkeit der Interaktion. Weil ich denke, vieles wirft Fragen auf, viele Dinge sind im Moment vielleicht nicht ganz so klar und man ist selber so ein bisschen am Überlegen, wo stehe ich da oder wie soll ich das Ganze ein bisschen einordnen und so weiter. Und was ich auch immer sehr wichtig finde, ist, dass wir nicht nur Information streuen und irgendwo den Intellekt oder die Kompetenzen von Menschen hier ein Stück weit erweitern oder einfach zur Meinungsbildung auch beitragen, sondern dass wir als diejenigen, die auch von Gott diese Kraft vom Himmel und auch den Auftrag zum Gebet bekommen haben, dass wir auch ein bisschen miteinander beten. Und deswegen tun wir ab und zu eben auch sagen, das ist nicht nur Info, sondern das ist auch Gebetsabend. Und das wollen wir heute Abend auch tun, denn ich denke, jeder will irgendwie was machen, auch in dieser Zeit. Jetzt können wir nicht alle dahin fliegen, sollten wir vielleicht auch in diesen Tagen nicht alle unbedingt dahin fliegen. Und dann ist die Frage, ja, was tun wir denn jetzt? Und hier sind wir zusammen und für richtig gute Gebetszeiten und so weiter sind wir doch eine richtig gute Schar. Und von daher freue ich mich, dass ihr heute Abend gekommen seid. Vielleicht können wir das gleich geschwind klären. Ist es eher per Sie oder per Du hier? Ja, also geht es per Du. Und wenn irgendeiner hinterher sagt, per Sie wäre besser gewesen, dann korrigieren wir das im Nachhinein nochmal. Ja, ich freue mich auch hier zu sein, weil unsere Arbeit, die internationale christliche Botschaft Jerusalem, die hat nicht wenige auch entscheidende Leute, die hier aus Heidenheim stammen. Das ist so ein bisschen Stammgebiet auch dieser Arbeit, auch des Deutschen, des internationalen Dienstes. Da werde ich nachher auch noch was dazu sagen. Und es ging mir dann schon beim Reinkommen vorhin so, dass wir gesagt haben, ich kenne noch den Jürgen Bühler, den Gottfried Bühler, den Vater Bühler und so weiter. Das sind ja Dinge, die hier auch in der Gegend unmittelbar geschehen sind. Für den heutigen Abend habe ich einen Abschnitt aus Gottes Wort ausgewählt, weil zu Israel kann man auch sehr viel gleich politisch, militärisch irgendwie fragen, gibt es immer zu den ganzen Völkern und Religionen dort. Aber ich finde es immer gut, gerade in Gottes Haus, wir beginnen ein bisschen mit einem biblischen Hintergrund. Und dazu aus dem Psalm 122 ab Vers 6 einen Abschnitt. Und wir wollen diesen Abend ein bisschen auch aus diesem Abschnitt heraus gestalten. Und wenn das okay ist, weil ich rede ja noch den ganzen Abend, dann würde ich euch einladen, ob wir das einfach gemeinsam lesen können. Und wenn es jemand hinten nicht mehr ganz lesen kann, dann gehört er vielleicht ja zu denen, die das sowieso schon auswendig können und so weiter. Ja. Psalm 122 ab Vers 6, da heißt es, bittet für den Frieden Jerusalems. Es soll denen wohlgehen, die dich lieben. Friede sei in deinen Mauern und sichere Ruhe in deinen Palästen. Um meiner Brüder und Freunde willen sage ich, Friede sei in dir. Um des Hauses des Herrn, unseres Gottes willen, will ich dein Bestes suchen. Es gibt unzählige Dinge, für die man beten kann und sollte. Nicht nur vom Herzen her, sondern auch nach Gottes Wort. Ja, bittet den Herrn der Ernte, dass er Arbeiter sende in die Ernte. Ja, bittet für den Frieden Jerusalems ist nun eine Aufforderung, wo wir sagen könnten, na klar, das hat ein Psalmist geschrieben, er liebte Jerusalem. Ne? Und wenn ich das geschrieben hätte, würde ich sagen, betet für den Frieden Heilbronns, oder ihr würdet sagen, für den Frieden hier von Steinheim oder Heidenheim oder wo man immer auch her ist. Jeder bringt halt so ein bisschen da auch seinen Ort mit rein, weil er sich wünscht, dass Gebet geschieht. Ich denke, die Dinge sind ein bisschen anders. Bittet für den Frieden Jerusalems bedeutet eigentlich, egal wo wir auf der Welt verwurzelt sind, wo wir geboren wurden, wo wir aufgewachsen sind, in welcher Kultur wir uns bewegen, es gibt einen gemeinsamen Auftrag. Und der lautet für Jerusalem, und natürlich ist damit auch immer die Region drumherum, Judäa, Samaria, auch gemeint, zu beten. Und in Deutschland könnte man ja sagen, okay, wir hatten den Holocaust. Das schafft eine besondere Beziehung zum jüdischen Volk. Ich bin jetzt nicht im Thema, wo gab es hier im Landkreis die Synagogen, wo haben jüdische Menschen gelebt, war das jetzt genau hier am Ort, war es eher ein paar Orte weiter. Aber ich bin sicher, jüdisches Leben hat nicht allzu weit von euch stattgefunden. Und in Ulm, ja, die Synagoge ist bis heute nicht nur in Betrieb, sondern auch eine existierende jüdische Gemeinde. Ist der Holocaust das, was uns nun die besondere Beziehung zu Israel gibt, weil wir eben deutsch sind? Dann müssten viele Völker sagen, wir hatten keinen Holocaust. Wenn wir das Laubhüttenfest feiern in Jerusalem und dazu kommen immer die Menschen wirklich aus aller Herren Länder und aus allen Regionen, dann haben wir auch Delegationen zum Beispiel von den Fidschi-Inseln. Und die Leute von den Fidschi-Inseln, die hatten keinen Holocaust. Die hatten auch nicht, wie wir in Deutschland, 1700 Jahre jüdisches Leben. Dass man sagt, das war eben bei uns auch irgendwo in der Region. Die haben auch zu Israel nicht diese wirtschaftlichen Beziehungen und Verflechtungen, auch kulturell, die wir heute haben. Warum kommen Menschen von den Fidschi-Inseln nach Jerusalem? Weil sie sagen, das lesen wir doch in Gottes Wort. Da geht's doch um Israel. Da geht's doch um Jerusalem. Und deswegen wollen wir da auch dabei sein. Und die Leute aus den Fidschi-Inseln, die haben es so gemacht, die haben nicht nur ein paar Plätze in einem Flugzeug gebucht, um beim Laubhüttenfest dabei zu sein, sondern bei einem der letzten Feste haben sie ein ganzes Flugzeug geschartert. Ja? Und das war das erste Mal, dass ein Flugzeug von den Fidschi-Inseln in Israel gelandet ist und da auch schön brav gewartet hat, bis das Fest vorbei war. Ja, es hätte sich nicht gelohnt, wenn die einfach wieder zurückfliegen und die Leute alle wieder eingesammelt hat und wieder zurückgeflogen ist. Und das ist auch eine spannende Geschichte, weil die Menschen aus Fidschi auch selber erzählt haben, unsere Vorfahren noch vor ein bisschen mehr als 100 Jahren waren Kannibalen, dann kamen irgendwelche Missionare. Heute lesen wir Gottes Wort. Und aus Gottes Wort haben wir verstanden, wir haben eine besondere Beziehung zu dieser Region und wir wollen jetzt endlich mal auch an diesen Ort Jerusalem, von dem wir so viel hören. Bittet für den Frieden Jerusalems wäre daher nach meinem theologischen Verständnis nicht einfach nur so ein Ort, den man austauschen kann, egal wo man ist. Und versteht mich nicht falsch, es ist gut, wenn ihr für euren Ort, für euren Landkreis, hier für Baden-Württemberg, für Deutschland auch betet. Und es ist trotzdem ein weltweiter Auftrag bis in die heutige Zeit hinein. Und ich denke, die Aktualität der Dinge, die sich dort auch bewegen und die wir ja durch die Medien auch mitbekommen, die zeigen uns, es ist eine absolute Notwendigkeit und eine Wichtigkeit zu sagen, wir wollen für diese Region auch beten. Bittet für den Frieden Jerusalems ist deswegen auch ein bisschen der Titel über diesem Abend, auch ein bisschen Programm für das, was wir hier im Anschluss dann auch tun wollen. Und wir haben aber gleich die schöne Verheißung, es soll denen wohlgehen, die dich lieben. Ja? Da wird also angedeutet, wer sich wirklich mit dieser Stadt, mit seiner Geschichte, ja, ich würde auch mal sagen, mit dem Gotteswirken, ja, was in dieser Stadt auch schon stattgefunden hat, verbindet, der hat auch eine Segensverheißung von Gott bekommen. Und warum nun gerade Jerusalem und was haben wir mit Jerusalem zu tun? Wir kommen auch noch zu den späteren Versen, aber hier wollen wir einfach ein bisschen reinschauen, was bedeutet überhaupt mal der Begriff Jerusalem. Jerusalem oder auf Hebräisch Jerusalem, ja, besteht aus zwei Wortteilen, aus dem Jeru und aus dem Salem oder auf Hebräisch dem Shalaim. Und vielleicht wisst ihr, dass im Hebräischen die Worte ohne die Vokale geschrieben werden. Das heißt, wir haben für diesen Wortteil Shalaim oder Shalom, ja, haben wir nur das S, das L praktisch und das M. Und das andere muss man beim Lesen selber füllen. Das führt auch manchmal dazu, dass Leute Texte ein bisschen unterschiedlich verstehen oder auch Wortwurzeln eben dann ganz neue Zusammenhänge miteinander auch ergeben. Den Begriff Shalom haben wahrscheinlich alle in diesem Raum auch schon mal gehört. Ja, das bedeutet Frieden, das bedeutet auch Wohlergehen. Ja, und die Juden sagen Shabbat Shalom. Und wir sind gerade in einem Schabbat, ja, und wir sind in einem ganz besonderen Schabbat, nämlich der Tag Yom Kippur, der gestern Abend begonnen hat, denn beim Hebräer beginnt der Tag immer am Abend, so wie es auch im Schöpfungsbericht schon war, ja, da wurde aus Abend und Morgen der nächste Tag, das heißt, es ist der höchste jüdische Feiertag, es ist streng genommen, sagen die Juden, der Schabbat der Schabbate, ja, und dann Schabbat Shalom heißt immer ein friedlicher, ein wohlergehender, ja, ein gesegneter Schabbat. Und diese andere Silbe, Jeru, darüber streiten sich ein bisschen die Theologen, wie das so ist, aber man kann das eigentlich schon mit einer gewissen Treffsicherheit so übersetzen, Grundlage, Besitz, Wohnung oder auch Burg, ja, und dann ergibt diese Wortkombination zum Beispiel Wohnung oder Burg des Friedens. Das ist ein spannender Name, denn in der Bibel sind Namen manchmal nicht nur so zufällig, wie wir das hier im Deutschen haben, da liegt halt irgendwas oben, dann heißt es Oberberg, dann liegt es ein bisschen unten, da heißt es halt Talberg oder irgendwie, sondern in der Bibel haben Namen oft auch eine prophetische Bedeutung. Und wenn wir jetzt hören, Jerusalem heißt Burg des Friedens, dann könnte jemand ja sagen, hör mal zu, gute Theorie, war eine nette Intention, aber ist das nicht der Ort, ja, wo gerade Frieden so bitter nötig ist, wo wir eher auch mal von Unruhen oder von Schwierigkeiten hören? Und ich verstehe diese Argumentation, wenn man keinen biblischen Hintergrund hat. Wenn man aber sich in Gottes Wort ein bisschen auskennt und weiß, was in Jerusalem alles passiert ist, dann weiß man, Jerusalem ist der Ort, wo Gott es möglich gemacht hat, dass alle Menschen Frieden auf dieser Welt finden können. Weil nämlich an diesem Ort der Sohn Gottes, Jesus Christus, gestorben und wieder auferstanden ist. Und damit können Menschen auf Fidschi, in Brasilien, hier in Baden-Württemberg, wo immer wir auch sind, egal in welcher Kultur und Religion wir geboren wurden, in den Frieden mit Gott eintreten. Und das ist nicht nur irgendwo im Himmel geschehen und uns dann verkündet worden, das ist in Jerusalem geschehen. Von daher würde ich sagen, diese prophetische Namensbedeutung, die hat sich schon lange auch erfüllt. Und trotzdem bleibt dieser Auftrag natürlich auch für die heutige Zeit, ja, und für die Jahrhunderte auch zuvor, für den Frieden Jerusalems zu beten, nämlich für den Shalom aus Jerusalem. Ja, und da merkt ihr schon, es ist auch ein hebräisches Wortspiel, was hier ein bisschen mit drinsteckt. Wir lesen in den ersten Kapiteln der Bibel, im ersten Buch Mose, Kapitel 14, Vers 18, einen möglichen ersten Hinweis, einen frühen biblischen Hinweis auf die Stadt Jerusalem. Und da wird von Abraham berichtet und er hat eine Begegnung mit einem König Melchisedek. Ja, auch Melchisedek, Melek, König, steckt auch schon in diesem Namen drin. Der wird genannt König von Salem. Ja, und das könnte darauf hindeuten, dass es zu damaliger Zeit, schon recht früh bei Abraham, in diesem Kanaan eine Ortschaft, eine Region, irgendeinen Bezirk gegeben hat, der diesen Namen getragen hat. Und die, die die Geschichte ein bisschen kennen, die wissen, der Melchisedek, der hat da Wein und Brot herausgetragen. Und es ist später ein Bild auch wieder fürs Abendmahl und so weiter. Können wir jetzt heute Abend nicht so viel darauf eingehen, aber es könnte sein, dass hier ein erster klarer geografischer Hinweis ist. Wo es ein bisschen konkreter wird, ist dann bei Abraham ein paar Kapitel später. nämlich im ersten Buch Mose im 22. Kapitel. Ich weiß nicht, ob wir das bis ganz hinten auch lesen können, aber das kriegen wir hin. Und da heißt es ja, dass Abraham, nachdem nun endlich dieser Isaak als Sohn ihm geboren wurde, dann diesen Auftrag bekommen hat, er soll in eine Gegend gehen, ins Land Moria, und dort auf einem Berg hier ein Brandopfer bringen. Und wir alle wissen, dieses Brandopfer hat sich noch mal ein bisschen verändert. Es war dann ein Tier, was er geopfert hat. Ich denke, das ist auch sehr gut so. Aber warum interessiert uns plötzlich diese Geschichte im Zusammenhang mit Jerusalem? Weil nämlich hier das Land Moria und dann dort ein Berg, der Berg Moria, und das könnt ihr sehen, wenn ihr schaut, wo der Berg Moria heute ist oder wer da heute gebaut hat, das ist der Tempelberg. Ja, der Berg Moria ist der Berg, auf dem später Salomo, und genau auch bewusst auf diesem Berg, hat er diesen Tempel gebaut. Und das ist einfach mal eine biblisch interessante Sache, aber wir wissen, der Tempelberg hat weit über die Zeit der Bibel hinaus eine Bedeutung. Er ist nämlich bis heute, ja, einer der bekanntesten, auch umstrittensten, auch am meisten diskutiertesten Orte dieser Welt. Ja. Zu vielen territorialen Streitigkeiten, die es irgendwo zwischen irgendwelchen Ländern und Kulturen auf dieser Erde gibt, da haben dann doch eine ganze Reihe von Staaten nicht übermäßig eine Meinung. Ja, wenn es um die Grenzziehung von irgendwelchen Inselstaaten geht, dann sagt man, Europa ist für uns nicht ganz so prioritär. Aber wo die Grenze auf dem Tempelberg verlaufen sollte, dazu hat jeder Staat dieser Welt eine Meinung und äußert sich dazu auch jedes Jahr in den Abstimmungen und Resolutionen der Vereinten Nationen. Also da stand einmal ein Abraham und brachte ein Opfer. Ich würde auch sagen, hier vielleicht an einem prophetischen Ort, denn an diesem Ort, wo er anbetete und ein Opfer brachte, ist dann später diese große Stadt Jerusalem, Hauptstadt, ja, mit großer spiritueller Bedeutung auch entstanden. Es lohnt sich also auch an den etwas einsameren Orten, den Herrn zu preisen, groß zu machen, anzubeten. Man weiß nicht, was dort noch alles entstehen wird und wie der Herr später auch geistlich an diesen Orten auch Dinge umdrehen wird. Ja, möchte ich nur ermutigen. Aber dieser Ort hat eine Bedeutung bis heute. Und nachdem der Abraham dort dieses Opfer gebracht hat, bekommt er eine gewaltige Verheißung Gottes. Das kann man dann im Vers 17 lesen. Da heißt es, ich will dich segnen und deine Nachkommen mehren wie die Sterne am Himmel und wie den Sand am Ufer des Meeres. Diese Verheißung hat sich erfüllt. Wir wissen, Abraham ist der Vater vieler Völker auch geworden. Es gibt die Segenslinie auch unter diesen vielen Völkern, die entstanden ist, aus der Linie von Abraham, Isaak und Jakob. Das sieht nicht nur der erste Teil der Bibel so, sondern auch Paulus dann im Neuen Testament, der das auch nochmal betont. Und sie sind geworden, sie haben sich nicht nur gemehrt, sie sind geworden wie der Sand am Ufer des Meeres. Man kann es nicht mehr zählen, ja, und hat sich auch über die ganze Erde inzwischen verstreut. Wir finden weltweit auf allen Kontinenten, in fast allen Ländern auch Menschen, die sagen können, ja, unser Urvater ist der Abraham. Aber dann geht's weiter. Über die Nachkommen wird noch etwas gesagt. Deine Nachkommen, sie sollen die Tore ihrer Feinde besitzen. Und es ist interessant, weil vermutlich zu der Zeit, als Abraham auf diesem Berg gestanden ist, da stand auf keinen Fall diese Hauptstadt, da stand auf keinen Fall diese großen Mauern mit diesen Toren. Aber an diesem Berg Moria, diesem Tempelbergort, gab es diese Verheißung, die Nachkommen sollen die Tore ihrer Feinde besitzen. Das deutet an, hier gibt es Streitigkeiten, hier wird es Diskussionen geben um diese Orte. Und die interessante Sache ist, dass nicht nur schon zu biblischen Zeiten es immer wieder Gerangel um die Tore dieser Stadt gegeben hat, sondern ich habe es vorhin schon angedeutet, die heutigen Tore der Stadt Jerusalem. Und bitte versteht mich richtig, das sind andere Tore, andere Mauern als zu biblischen Zeiten. Aber die heutigen Tore dieser Stadt sind genau diese umstrittenen Punkte, wo es darum geht, wer besitzt hier welches Tor. Und das wurde in dieser Art und Weise hier irgendwie auch schon mal angedeutet, als dort eben Sand, Wüste, Steppe, vielleicht ein paar Besiedlungen auch gewesen sind. Dieser Ort, ja, wird eine Bedeutung haben, da wird gerungen werden um diesen Ort. Und durch deine Nachkommen sollen alle Völker auf Erden gesegnet werden, weil du meiner Stimme gehorcht hast. Das war auch die Berufung für die Nachkommen Gottes, dass sie ein Segen sein sollen. Und ich habe es schon angedeutet, der Besondere, der wirklich allen Menschen zum Segen geworden ist, ist auch der bekannteste Nachkomme Abrahams, ist der bekannteste Jude überhaupt auf der ganzen Welt. Der ist Jesus Christus. Aber auch hier eben im Plural, deine Nachkommen sollen auch für die alle Völker der Erde zu einem Segen werden. Es ist eine Bestimmung auf dieser Segenslinie aus Abraham, Isaak und Jakob, auch ein Segen für diese Welt zu sein. Gott hat das jüdische Volk erwählt in all seiner Schwachheit, in all seinem Versagen, von der die Bibel so ehrlich berichtet wie sonst kaum ein historisches Buch. Die Leute haben ja, Juden haben ja selber beschrieben, wie sehr sie den Herrn auch enttäuscht haben. Das ist ein wunderbares Beispiel dafür, wie Gottes Güte, Gottes Gnade, Gottes Festhalten, Gottes Treue immer wieder diesem auch sündigen und halsstarrigen Volk, und es sind jetzt biblische Begriffe und nicht irgendwie deutsche Einstufungen über Juden, ja, wie diese Gnade Gottes ihnen immer wieder auch gegolten hat. Was für ein wunderbarer Gott, der uns an diesem fehlbaren Volk auch zeigt, wie er am Menschen festhält und auch seine uralten Zusagen und Bündnisschlüsse auch hält. Aber die Bestimmung des jüdischen Volkes war, ein Segen für die ganze Welt zu sein. Und es ist vielleicht deswegen auch ganz interessant, weil nicht nur in der Zeit Adolf Hitlers, ich spanne jetzt den Bogen ein bisschen schnell, sondern das gesamte deutsche Mittelalter hindurch sich ein Slogan gezogen hat, den man auch heute immer noch mal wieder hört. Da heißt es nämlich nicht, die Juden sind unser Segen, ja, so wie das hier beschrieben wird, sondern genau das Gegenteil. Man hat den Juden etwas Gegensätzliches zugeschrieben. Die Juden sind unser Unglück. Ja, und das haben wir bis heute, egal ob eine Finanzkrise ist oder ob Corona kommt oder ob sonst irgendwie was passiert auf dieser Erde, sind dann immer Stimmen, die sagen werden, das sind jetzt die Juden wieder, die hier dahinter stecken und die uns das Leben schwer machen. Und man will den Menschen glaubhaft machen, ohne Juden wäre diese Welt einfacher und wäre sie besser. Das ist natürlich jetzt schon ein enormer Bogen, aber vielleicht mal ganz interessant, wenn wir schon sehen, was ganz früh hier über Jerusalem und auch über die Tore der Stadt ausgesprochen wurde. Damit wir das bisschen noch mal illustrierter sehen, was ich schon angedeutet habe, das sind nicht die alten Mauern Jerusalems zur Zeit Davids und so weiter, sondern das sind die Mauern, in der die Altstadt sich jetzt befindet, viel, viel später gebaut. Und hier seht ihr in den roten Vierecken auch, wo die Tore liegen. Ja, und wir haben das christliche Viertel, ich denke, eine ganze Reihe von Menschen war auch schon mal hier, in Jerusalem. Und wer sagt, ich war noch nie dort, den lade ich einfach heute Abend auch ein, dass wir diese Reise nach Jerusalem, die wir hier gerade durchführen, nicht nur in Gedanken tun, das ist schon mal ein guter Anfang, sondern auch in Wirklichkeit. Ja, es gibt das sogenannte christliche Viertel, dann südlich davon das armenische Viertel. Die Armenier sind auch orthodoxe Christen, also das ist auch ein christliches Viertel. Dann gibt es das jüdische Viertel, dann das muslimische Viertel und dann diesen Tempelberg als umstrittenen Ort. Ja, und ihr seht hier diese Tore und in jeder UNO-Resolution, ja, wird genau beschrieben, wo nun hier nach dem Wunsch derer, die diese Resolution auch gutheißen, letztendlich wieder ein Stacheldraht gezogen werden sollte. Und das betrifft eben dann genau auch diese Tore, um die letztendlich nicht nur die Völker dort ringen, sondern die zu einer weltpolitischen Dauerdiskussion hier letztendlich auch führen. Ja, man könnte sagen, das ist doch einer der konfliktreichsten Orte dieser Erde. Das stimmt aber überhaupt nicht. Da gibt es immer wieder mal eine Unruhe, da gibt es immer wieder auch mal eine Auseinandersetzung und es geht gar nicht darum, das zu leugnen. Aber dieser Ort, das muss man eben auch wissen, ist der Ort mit der höchsten Konzentration an Kirchen, Synagogen und Moscheen auf ganz engem Raum auf dieser Erde. Das gibt es nirgendwo in der Art und Weise, dass auf diesen wenigen Quadratmetern, hätte ich fast gesagt Quadratkilometern, ja, aber es ist wirklich ja, wer dort schon rumgelaufen ist, der weiß, ja, gibt es diese Religionsgemeinschaften, die manchmal fast Mauer an Mauer alle ihre Gotteshäuser haben. Und ich sage mal vorsichtig, für diese hohe Konzentration läuft es eigentlich ganz gut und einigermaßen passabel. Und es läuft auch, wenn es mal schwierig ist, nicht immer nur schwierig zwischen Juden und Moslems, sondern auch die ein oder andere orthodoxe Kirche des Ostens hat durchaus ihre Schwierigkeiten mit einer anderen orthodoxe Kirche des Ostens. Also wenn es da mal rumpelt, dann müssen wir schauen, da sind schon auch immer andere noch ein bisschen mitbeteiligt. Das ist durchaus vielfältig. Seit 1967 haben wir Religionsfreiheit auf diesem Gelände. Vorher war das geteilt, ja, dieser östliche Teil gehörte zu Jordanien. Jordanien hat das annektiert und da durfte zur damaligen Zeit, das wissen viele gar nicht, gar kein Jude zu diesem Tempelberg überhaupt gehen und an seiner Klagemauer beten, weil der Ostteil Jerusalems war judenrein. Gab es auch keine Synagoge. Ja, und die, die es gegeben hat, die sahen dann, ich sage es mal ein bisschen freundlicher, teilweise dann auch zerstört und sehr mitgenommen aus, sondern der Ostteil war judenrein. Seit die Stadt 1967 sich vereinigt hat, ist es Religionsfreiheit. Es interessiert in Israel niemand, gehst du in die Synagoge, gehst du in die Kirche oder gehst du in die Moschee. Und wie ich es schon angedeutet habe, hier haben wir so viele religiöse Gotteshäuser auf engem Raum, dass das, ich bin mir nicht sicher, wenn wir das in Deutschland, in Berlin genauso eng hätten, ob es da jetzt besser zugehen würde und nicht auch immer wieder auch Spannungen wären, wie das hier an diesem Ort auch ist. Und es gibt uns vielleicht auch ein bisschen Hoffnung, dass wir einfach auch sagen können, es kann auch funktionieren, aber es braucht natürlich Arbeit und es ist nicht ganz leicht für die Behörden, die hier auch unterschiedlichster Art unterwegs sind, hier den Frieden zu sichern. Wir haben nachher eine Zeit für Fragen. Ich sehe, da hat schon jemand die Hand gehoben. Richtig klasse. Ich habe es am Anfang gesagt, dass wir nachher uns auch über die Sache hier austauschen möchten. Jerusalem wird dann zur ewigen Stadt Davids, zur Hauptstadt seines Reiches. David kam von Hebron, hat die Stadt dann auch erobert. Das hat natürlich eine politische, eine militärische Bedeutung. Aber für uns als gläubige Menschen noch ein bisschen interessanter ist eben dann, als sein Sohn Salomo den ersten Tempel baut. Und wie ich es vorhin schon gesagt habe, und genau so steht es dann auch im zweiten Buch Chronik, er fing an, das Haus des Herrn zu bauen in Jerusalem auf dem Berg Moria. Dort stand dieser erste Tempel. Und es gibt ja manchmal so Tendenzen, wo man sagt, ja, so altes Testament und alles nur so ein schwacher Schatten auf das, was dann eigentlich kommen sollte. Also ihr Lieben, der Herr Jesus ist natürlich die Erfüllung aller Dinge, versteht mich nicht falsch. Aber bei dieser Tempeleinweihung, ja, war eine Gegenwart Gottes, eine Herrlichkeit Gottes, ja, ein Wirken Gottes im Raum zu alttestamentlichen Zeiten. Mal ganz ehrlich, ich bin ja auch gemeindepastoral aktiv. Das würden wir uns alle an unseren Sonntagmorgen wünschen. Ja, also von daher nicht nur sagen, ja, alter Tempel, alter Hut, heute ist alles neu und besser, sondern wir müssen sehen, ein ganz starkes Wirken des Herrn und ein ganz wichtiger geistlicher zentraler Ort, der hier auch in Jerusalem geschaffen wurde. Die Bibelkundigen unter uns, die wissen jetzt, dass es dann durch die Nachkommen von Salomo letztendlich zu einer Reichsteilung gekommen ist und das Nordreich etwas früher schon nach Assyrien und dann das Südreich, bestehend eben auch aus Jerusalem und Judäa, dann auch später nach Babylon verschleppt wurde. Und hier auf dem Bild kann man sehen, wie jemand das in Babylon in Stein gemeißelt hat, wie die Juden, die nach Babylon verschleppt wurden, hier ihre Sachen auch tragen. Nach 70 Jahren durften einige von ihnen wieder zurückkommen und die mussten dann ein zerstörtes, zerfallenes, verwahrlostes Jerusalem wieder aufbauen. Und die Archäologen stellen sich vor, dass dieses von Nehemia mit der Stadtmauer und auch von Esra und anderen, die dann am Tempel gebaut haben, dass das Jerusalem jener Zeit dann ungefähr so ausgesehen hat. Man sieht schon, das war ein bisschen schlanker, ein bisschen demütiger, ein bisschen modester. Auch der Tempel war nicht mehr ganz so groß, aber es gab ihn wieder, den sogenannten zweiten Tempel. Und jetzt machen wir den großen Sprung aufgrund des Tempels, nämlich als Jesus dann hunderte Jahre später mit 12 Jahren hier auch gepredigt hat in diesem Tempel und dann später ja auch, als er älter als 30 Jahre war, da ist das dieser zweite Tempel, der gebaut wurde, aber von Herodes auch dann vergrößert wurde. Und ihr seht schon so eine große Mauer dieses Tempels, was letztendlich davon übrig geblieben ist nach der Zerstörung Jerusalems im Jahr 70 nach Christus, ist diese eine Mauer, die sogenannte Western Wall, die Klagemauer. Und weil das der letzte Überrest dieses ursprünglichen Tempels ist, ist er den Juden nach wie vor, ist diese Mauer auch ein ganz wichtiger Ort und deswegen auch der Ort, wo sie sich versammeln zum Gebet. Und ich denke, wer schon in Jerusalem gewesen ist, ist sicherlich auch an der sogenannten Klagemauer gewesen. Jerusalem rückt in der Bibel, und ich weiß, dass ich sehr schnell hier durchgehe, aber wir haben auch eine Begrenzung an diesem Abend, wenn es ein bisschen mehr Zeit ist als morgen früh. Jerusalem tritt dann wieder ganz groß auch in den Fokus, in den Evangelien. Denn Jesus, der eigentlich in Nazareth groß geworden ist, kam aus Galiläa eben nicht nur ab und zu mal vorbei, sondern er nahm immer an den jüdischen Festen auch teil, war ganz regelmäßig in Jerusalem, hat in dieser Stadt viele Wunder gehalten. Oft lesen wir auch Predigten von Jesus und sagen, ja schön, was er da alles gesagt hat. Ohne das zuzuordnen, waren sehr viele sehr wichtige Aussagen und Lehren von Jesus auch aus Jerusalem. Ganz bekannt ist dann auch die Tempelreinigung oder die Wunder, die er auch getan hat am Teich und so weiter. Können wir jetzt gar nicht alles aufzählen. Und Jerusalem ist auch der Ort, über den Jesus geweint hat. Ja, er war mit dieser Stadt in einer ganz besonderen Weise verbunden. Er hat dafür gebetet. Ja, er hat praktisch das Gebet Abrahams vom Berg Moria auch weiter gepflegt und fortgeführt, aber eben auch dem Herrn geklagt, dass diese Stadt Jerusalem es nicht erkannt hat, obwohl dort so viele Wunder und göttliches Wirken auch geschehen ist. Und wir wissen, Jesus ist dann später in Jerusalem eingezogen. Dort war auch dieses bekannte Abendmahl mit den Jüngern, die Waschung der Füße, der Verrat, die Gefangennahme und dann letztendlich auch der Ort, wo Jesus gestorben und wieder auferstanden ist. Das habe ich vorhin schon angedeutet, Jerusalem oder an diesem Ort ist Frieden für alle Menschen auf dieser Welt möglich geworden. Und Jerusalem ist der Ort, wo Gott die Weltgeschichte wirklich verändert hat. Nicht in dem Sinne, wie heute über Weltpolitik und Jerusalem diskutiert wird, sondern in dem Sinne, aus meiner Sicht, das wichtigste Ereignis der Weltgeschichte, nämlich der Tod, die Auferstehung von Jesus Christus, das ist dort in Jerusalem auch geschehen. In Jerusalem ist Jesus auch zum Himmel aufgestiegen. Das war am Ölberg. Das ist natürlich kein Foto von seinem Himmelfahrtsaufstieg, sondern so wie der Ölberg in heutiger Zeit auch aussieht. Ja, und da kam dann auch die Aussage, nachdem die Menschen nach oben schauten, wie er in den Himmel verschwindet, ja, dass er auch dort wiederkommen wird. Das wird uns nachher nochmal ganz kurz ein bisschen miteinander beschäftigen. Jerusalem ist auch der Ort der Ausgießung des Heiligen Geistes an Pfingsten. Und dort hat sich dann die erste jüdisch-Jesus-gläubige Gemeinde auch versammelt, das heißt oft die erste christliche Gemeinde hat sich gesammelt, aber damals haben sie sich nicht als Christen bezeichnet oder gesehen. Die Bibel sagt selber, das kam erst später dann in Antiochia, aber hier war die erste Gemeinde. Und wo traf sie sich? die hatten nicht so ein schönes Gemeindehaus, wie ihr das hier habt, sondern sie trafen sich im Tempel und in den Häusern. Und in den Häusern, das können wir noch verstehen, eine neue Gruppe bildet sich und jeder schaut halt, wo können wir irgendwie zusammenkommen. Aber die Jesusgläubigen Juden gingen nach wie vor in den Tempel, um dort gemeinsam mit den nicht-Jesusgläubigen Juden, um nicht zu sagen, auch genau mit denen, die letztendlich Jesus ans Kreuz genagelt haben, ja, gemeinsam den Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs anzubeten. Das heißt, es gab in dieser ersten urchristlichen Situation noch ein Miteinander von Jesusgläubigen Juden und von nicht-Jesusgläubigen Juden. Bestimmt kein einfaches, da gab es auch Verfolgung und so weiter. Lesen wir in der Apostelgeschichte und trotzdem waren sie noch miteinander auch verbunden. Und wenn so manche Predigt oder manches Buch geschrieben wird über die ganzen Geheimnisse der ersten Gemeinde und so weiter und was wir alles lernen können, dann kommt dieser Aspekt manchmal nicht so klar heraus, dass hier eben noch nicht nur eine Gemeinde war, die noch nicht in Konfessionen, Denominationen, unterschiedliche Glaubensbekenntnisse und so weiter aufgespalten war, sondern eine Gemeinde war, die den Bezug zum jüdischen Ursprung noch vollständig auch gehalten hat. Und ich denke, da ist ein gewisses Geheimnis auch drin. Wir wollen in unserer heutigen Zeit, versteht mich nicht falsch, nicht Religionen irgendwie vereinigen, sondern da gibt es Unterschied. Aber wir wollen ein bisschen verstehen, es gibt eine Wurzel, aus der wir herkommen, die brauchen wir nicht nur nicht leugnen, sondern mit der dürfen wir uns auch treffen. Ja? Und wenn viel über interreligiösen Dialog in diesen Tagen gesprochen wird, dann sage ich immer, dann lasst uns doch mal mit den Juden anfangen. Ja? Die sind uns nämlich eigentlich von der Schrift, vom Herzen und auch von unserer ganzen Herkunft am nächsten. Und mit denen können wir auch zusammen beten. Wenn wir den Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs oder den Gott Israels auch anrufen und über die anderen Unterschiede, werde ich nachher schon auch noch was sagen. Keine Angst, hier gibt es keine komische Vermischung, aber ein Bewusstsein, wo wir herkommen und aus diesem Bewusstsein, wo wir herkommen, durchaus auch die Möglichkeit, dass Christen und Juden sehr viele Dinge zusammentun können. Jerusalem ist auch der Ort, wo die Weltmission begonnen hat. Ja, ihr werdet den Heiligen Geist empfangen, werdet meine Zeugen sein in Jerusalem, Judäa und Samaria und bis an die Enden der Erde. Und sie haben sich ein bisschen schwer getan, aber sie sind aus Jerusalem letztendlich losgezogen. Und ist auch der Grund, warum wir heute Abend und morgen früh hier sein werden. Ja, weil Menschen sich aus Jerusalem auf den Weg gemacht haben und dann sie selber oder ihre Nachkommen oder weitere Generationen von Missionaren auch hier Deutschland letztendlich erreicht haben. Ihr seht es hier mit den Farben. Lila ist, was so bis 185 nach Christus erreicht wurde. Und grün, was bis 325 erreicht wurde. Und da gibt es so einen grünen Fleck bei Augsburg. Also ob jetzt da heute Abend Steinheim am Albuch auch mit drin ist oder nicht, das überlasse ich mal dem lokalen Pastor, der sich sicher mit der Kirchengeschichte beschäftigt hat. Der kann euch das besser sagen, wie das hier am Ort auch ausgesehen hat. Ja, das war kurze Reise nach Jerusalem, damit wir ein bisschen verstehen, bittet für den Frieden Jerusalems, das hat nicht nur aktuell politische Gründe, sondern im biblischen Text eben eine ganz tiefe Verankerung mit einer Stadt. Und die Frage ist, können wir Christen, Jesusgläubig begeisterte Jünger im 21. Jahrhundert, also wirklich tausende Jahre später, können wir trotzdem unsere Verwurzelung in Jerusalem und unsere besondere Beziehung zum jüdischen Volk auch erkennen. Und wir sind heute auch, bestimmt auch heute Abend, Menschen, die sich verschiedenen christlichen Ausprägungen zuordnen. Ja, so die Kirche, der ich angehörige, wo ich mit diene, die heißt Mülheimer Verband nach der Stadt Mülheim. Und dann gibt's bei uns in der Gegend ganz viele Liebenzeller und die heißen nach Liebenzell. Und dann gibt's andere, die sagen, meine Heimat ist in Bad Gandersheim oder in Pensacola oder bei Hillsong in Australien. Also Menschen lieben Orte, ja, die ein bisschen traditionelleren sagen, ja, unsere Heimat ist in Rom, ja, oder in Wittenberg, versteht ihr? Also es gibt unheimlich viele spirituelle Orte, wo man sich irgendwo zuordnen kann. Das scheint der Mensch irgendwie auch zu brauchen und das wollen wir auch gar niemand kaputt oder madig machen. Aber wenn man sich schon irgendwo zuordnen will, dann wäre mein vorsichtiger Vorschlag, lasst uns ein bisschen weiter zurückschauen als Mülheim und Liebenzell und so weiter. Und lasst uns mal ehrlich sein, es geht weiter zurück bis letztendlich auch nach Jerusalem. Was bedeutet Jerusalem? Es soll wohlgehen denen, die dich lieben. Das haben wir ja vorhin zusammen auch im Psalm miteinander gesprochen. Es bedeutet, es gibt den Shalom, den wir für Jerusalem erbeten. Dieser Shalom soll auch auf das Leben derer kommen, die diese Stadt lieben, die die Dinge Gottes lieben, die auch in dieser Stadt passiert sind. Und es deutet schon ein bisschen an, ja, man kann nicht einfach nur sagen, ich bin so ganz neutral immer in allen Dingen und ich stehe immer irgendwo in der Mitte zwischen allem, was theologisch oder sonst wie erzählt wird, sondern man darf eine Liebe, eine Verbundenheit zu Jerusalem und zu seinen Einwohnern haben. Das hat auch eine Segensverheißung Gottes. Ich habe es vorhin schon angedeutet, im Jahre 70 nach Christus wurde Jerusalem zerstört. Und es war dann nicht, dass Gott irgendwie das Schicksal dieser Stadt aus der Hand geglitten ist, sondern Jesus hat es schon angekündigt. Es wird kein Stein hier auf dem anderen bleiben. Und er hat auch gesagt, man kann es in Lukas 21, Vers 24 nachlesen, Jerusalem wird zertreten werden von den Heiden, bis die Zeiten der Heiden erfüllt sind. Was bedeutet das? Jerusalem wird zertreten werden von nicht-jüdischen Völkern, also nicht durch einen jüdischen Bürgerkrieg oder irgendeine Rivalität, wie das auch schon vorher im jüdischen Volk manchmal gewesen ist, sondern von den Heiden, von einem nicht-jüdischen Volk. Und im Jahr 70 nach Christus waren es die Römer, die diese Stadt nach verschiedenen Aufständen von unterschiedlichen jüdischen Gruppen auch zerstört haben. Aber was sagt das Wort Gottes hier? Das ist ja prophetisches Wort, ja, als in dem Moment, wo Jesus das ausspricht. Es wird nicht nur finster, dunkel alles zerstört und das war's dann, sondern es wird bis zu einem Zeitpunkt zertreten und zerstört sein, nämlich bis die Zeiten der Heiden erfüllt sind. Was bedeutet das? Bis die nichtjüdischen Völker ins Reich Gottes hineingekommen sein werden. Menschen aus allen Stämmen, Völkern und Sprachen. Und Paulus benutzt diesen Terminus dann auch später, oder sagt, das jüdische Volk wird auch gerettet werden, ja, wenn die Zeiten der Heiden erfüllt sein werden. Was ist passiert? Das Evangelium ist um die Erde gelaufen. Es hat alle Kontinente erreicht. Wir haben heute noch einige unerreichte Volksgruppen, aber es ist noch nie so viel aus Stämmen, Völkern und Sprachen mit dem Evangelium, mit dem Reich Gottes, mit der Botschaft von Jesus Christus erreicht worden. Und in dem Maße, wie das Evangelium die Völker erreicht hat und sie hineingekommen sind, hat sich auch das Schicksal Jerusalems wieder verändert. Und ihr wisst, Jerusalem war über viele Jahre auch, ich gehe mal eine weiter, genau bis 1917, ja, unter der Herrschaft der Byzantiner, dann der Araber, der Ägypter, der Osmanen. Dieser Zeit ist dann auf den Tempelberg oben durch die Moslems auch die Al-Aqsa-Moschee und der Felsendom gebaut worden. Das kennt ihr ja auch von fast jeder Jerusalem-Postkarte. Aber die Stadt war trotzdem verwahrlost. Ja, sie war in vielen Dingen ungepflegt und auch ohne größere Bedeutung, übrigens auch für die Moslems ohne größere Bedeutung, da kommen wir auch gleich noch drauf. Und heute lebt diese Stadt wieder, sie blüht wieder. Das Evangelium ist gelaufen und die Zerstörung, die Zertretung Jerusalems ist vorbei, weil Gott gleichzeitig mit der Mission aller Völker auch Millionen von Juden wieder zurückgeführt hat, wie er das an anderer Stelle auch verheißen hat. Was wir jetzt kirchengeschichtlich noch ein bisschen reparieren müssen, ist vielleicht, was sich dann auch in den Generationen nach den ersten Jüngern und Aposteln so ergeben hat. Kaiser Konstantin, ein Politiker, kein Theologe, ihr Lieben, hat sich bekehrt. Das ist eine gewaltige Sache. Er hat das Christentum zur Staatsreligion auch damals gemacht und er hat aber auch auf christliche Konzilentscheidungen eingewirkt, ja. Wohlgemerkt, ohne diesen biblisch-theologischen Hintergrund zu haben. Und hier haben wir aus dem Konzil von Nicea aus dem Jahr 325, eines der wichtigsten kirchengeschichtlichen Konzile, eine Aussage auch von ihm, wo er sagt, wir sollten uns von der abscheulichen Gesellschaft der Juden trennen, denn es ist wahrlich beschämend für uns, sie damit prahlen zu hören, dass wir ohne ihre Anleitung dieses Fest nicht feiern könnten. Da geht es um das Datum von Ostern und Pessach und wann ist christliches Ostern und so weiter. Dann sagt er weiter, außerdem ist es unsere Pflicht, nichts gemein zu haben mit den Mördern unseres Herrn. Und hier wurden kirchengeschichtlich Grundlagen einer Spaltung, einer Trennung, es ist ja mehr als eine Trennung, ja, nichts gemein zu haben, einer völligen Isolierung, ja, zwischen Jesus-Nachfolgern, dem Juden Jesus, diejenigen, die dem Juden nachfolgen, ja, und dem jüdischen Volk, den Vertretern der jüdischen Glaubensrichtung auch festgelegt. Und auf diese Dinge, die damals natürlich ihre Auswirkung hatten, aber hat später auch viel Antisemitismus und auch kirchlicher Antisemitismus aufgebaut. Ja, und Kirche ist nicht erst seit dem Dritten Reich antisemitisch aufgetreten, sondern auch in Deutschland schon über viele Jahrhunderte zuvor, auch nicht erst bei Martin Luther beginnend, sondern schon weit vorne dran. Hier wurde eine Grundlage gelegt, ja, und 325, das zeigt auch, es ist jetzt der nächstes Jahr großes Jubiläum, das wird auch ordentlich gefeiert werden. Da könnte man bei all dem, was an diesem Konzil wirklich an guten theologischen und richtungsweisenden kirchengeschichtlichen Entscheidungen gefallen ist, vielleicht an diesem Punkt auch mal Dinge reparieren und wieder aufeinander zugehen. Und der Jürgen Bühler aus Heidenheim, er hat sich mit diesem Thema sehr stark beschäftigt und dazu auch Dinge veröffentlicht oder eben schon geschrieben, aber sind noch nicht veröffentlicht. Und das könnt ihr so ein bisschen im Hinterkopf haben, wenn nächstes Jahr dann eben auch hier 2025 sein wird. Ja, ich habe darüber gesprochen, dass auch über viele Jahrhunderte Jerusalem von den Moslems besetzt wurde. Und wenn heute über Jerusalem abgestimmt wird, auch in den Vereinten Nationen, da will ich das nur ganz kurz verdeutlichen, dann seht ihr hier eine Karte dieser Welt und das ist so die Region, ja, man könnte ja sagen, Jerusalem ist nicht ganz in der Mitte, ja, ich hoffe, dass ihr Israel überhaupt erkennen könnt auf dieser Karte, aber umso dunkler die Einfärbung der hier farblich dargestellten Länder ist, umso höher ist der muslimische Anteil in diesen Ländern, ja, und das sind eben, ja, Jerusalem, Israel umgebend, ja, ungefähr 50 Länder, die bei jeder UNO-Resolution das schon gar nicht mehr durchlesen müssen, was im Text steht, sage ich mal ein bisschen salopp, das würden die natürlich jetzt nicht so bezeichnen. Aber im Prinzip, wenn es gegen Israel geht, dann heben die alle auch schon einmal die Hand. Und man könnte sagen, was für eine bedrängende Weltkarte, wenn man die Situation Israels anschaut. Und hier wird auch geografisch deutlich, mit was sich Israel auseinandersetzen muss, ja, weil die nächsten Freunde und Alliierten des Judenstaates, die sind nicht in der nächsten Umgebung zu finden. Und Kriege werden nun mal eher aus der Nähe als auch aus der großen Distanz geführt. Aber diese Karte ist eigentlich auch eine Karte der Hoffnung. Denn was wir hier sehen, deutet an, es müsste eigentlich verstandesmäßig möglich sein, dass ausreichend Platz für Moslems existiert und geschaffen wird, ohne dass man den jüdischen Staat dezimieren oder auslöschen muss. Es müsste möglich sein, hier Platz für alle zu finden. Die erste Lösung ist vielleicht nicht, lass uns Israel kleiner machen. Ja, das ist ja der Ansatz dieser 50 muslimischen Staaten, bis hin zur völligen Vernichtung des Judenstaates, was ja eine offene Forderung vieler Länder, Staatsziel vieler Länder dieser Erde ist. Man müsste sagen, eigentlich, wenn wir das so ein bisschen angucken, müsste es doch möglich sein, ja, hier ausreichend Platz und Lebensraum für alle zu schaffen. Und Israel hat ja nicht vor, weitere Gebiete aus dem Irak oder sonst wo zu erschließen, weil sie sagen, wir brauchen ein bisschen mehr Platz, wir haben so viele Einwanderungen, sondern letztendlich ist der Judenstaat eigentlich mit dem Gelände ganz zufrieden, was er hat, nur muss dieses Gelände auch in diesen Tagen verteidigt werden. Ich möchte das heute Abend einfach ganz kurz auch ein bisschen, ohne dass wir zu tief reingehen können, hier anschneiden, weil wir auch schon in unseren Talkshows und so weiter, was so immer wieder auch in Medien gebracht wird, immer wieder auch hören, ja, es sind ja letztendlich nicht nur Christen und Juden, die in ihren heiligen Büchern etwas über Jerusalem haben, sondern es steht ja alles auch ganz im Koran. Und das ist nicht der Fall, keine Angst, ich mache jetzt keine Koranstudie hier, ich zitiere auch keine Sure und so weiter. Aber das dürfen wir auch als Menschen, die sich jetzt eher dem Christlichen verbunden fühlen, auch mal wissen. Es steht im Koran mit Jerusalem, das stimmt einfach nicht. Ja? Sondern was dort steht, ist, dass der nach muslimischem Verständnis der Prophet Mohammed eine Nachtreise durchgeführt hat an den besonderen heiligen Ort. Der wird dann später als Jerusalem umgedeutet, der steht aber nicht mit diesem Begriff Jerusalem dort drin. Und deswegen gibt es Islamwissenschaftler, und ich zitiere hier nur den Herrn Abdel Hakim Urgi, der sagt, wir hätten sofort Ruhe und Frieden in der muslimischen Welt, wenn wir alle mal den Koran lesen würden. Und dann könnten wir nämlich unsere Ansprüche auf Jerusalem letztendlich zurückziehen. Ja, wir widersprechen hier auch unserem eigenen Propheten. Der arme Mensch lebt natürlich unter Schutz und so weiter. Der darf sich nicht ganz so frei bewegen, wie wir das tun. Wird sehr angefeindet, aber vielleicht einfach das nur mal auch ein bisschen zum Hintergrund. Warum ist Jerusalem auch jetzt ein Thema, auch in diesen Tagen? Das hat auch mit den Ansprüchen zu tun, weil während wir oft hören, es gibt Krieg im Gazastreifen, es gibt jetzt Krieg im Nordgrenze zum Libanon und so weiter und so fort, müssen wir verstehen, dass das Anliegen der muslimischen Staaten, die auch gegen Israel militärisch vorgehen, das eigentliche Anliegen ist nicht nur ein paar Quadratkilometer im Gaza oder an Libanon-Grenze irgendwo auch zu verschieben. Es geht auch letztendlich nicht ums Westjordanland, wenn man das in der letzten Konsequenz sieht, sondern das eigentliche Ziel ist, Jerusalem zu erobern. Ja, und das wird auch nicht geleugnet, das ist nicht eine Sache der Interpretation, sondern das wird immer wieder auch klar gesagt. Auch die Hamas hat gesagt, unser eigentliches Ziel am 7. Oktober waren jetzt nicht nur ein paar Dörfer hinterm Gazastreifen, sondern wir wollten eigentlich bis Jerusalem auch vordringen. Und offizielle iranische Kampfeinheiten, wie zum Beispiel die Al-Quds-Brigaden, muss man einfach nur wissen, Al-Quds bedeutet Jerusalem, die haben das schon in ihrem Namen und in ihrer Mission drin. Wenn ich euch jetzt sage, dass diese Geschichte mit dem Mohammed und dass er da nachts irgendwo gelandet ist mit seinem Pferd, dass die bei den iranischen Schiiten überhaupt keine Rolle eigentlich spielt, ja, sondern eher die Sunniten diejenigen sind, die darauf Anspruch erheben, dann sehen wir aber auch, dass hier im Iran dieser Jerusalem, dieser Israel-Hass einfach auch genommen wird, um sich gegen Israel zu stellen, um bei anderen, auch sunnitischen Moslems, populär zu sein, aber letztendlich keinen historischen Hintergrund hat. Denn wer sich ein bisschen auskennt, der weiß, dass Iran und Israel über viele Jahrzehnte auch sehr gute Beziehungen gehabt haben. Das war alles möglich und es darf auch wieder möglich sein. Jerusalem ist heute 57 Jahre wiedervereinigt. Ich habe es vorhin schon gesagt, seitdem gibt es diese Religionsfreiheit. Sehr schade, dass auch gewisse Kreise in Deutschland sich dafür einsetzen, dass Jerusalem wieder geteilt wird. Das wird zwar so nicht gesagt, sondern man sagt, wir wollen wieder ein Israel in den Grenzen von 1967. Das heißt aber, Ost und West dieser Stadt sind wieder durch den Stacheldraht geteilt. Das war nämlich bis 1967 so. Und nachdem wir Deutsche erlebt haben, wie ein Ost- und ein West-Berlin zusammengekommen ist, ja, gleichzeitig aber manche fordern, dass wir das in Jerusalem wieder alles auseinanderziehen. Nachdem wir Deutsche erlebt haben, dass uns Berlin als Hauptstadt zugestanden wurde, obwohl damals in der Diskussion der Wiedervereinigung die Alliierten ein bisschen nervös waren, weil die Stadt Berlin einfach auch für sie negative Assoziationen geweckt hat, sagen wir, ja, aber Jerusalem darf nicht Hauptstadt Israels sein und so weiter. Also lassen wir doch die Deutschen ihre Hauptstadt wählen und lassen wir doch die Juden selber entscheiden, was ihre Hauptstadt hier auch letztendlich sein soll. Ja, Jerusalem, ein spannender biblischer Ort aus der Vergangenheit, schon das ein Grund dafür zu beten, aber die Dinge haben eine Auswirkung bis in die heutige Zeit. Und der Prophet Zacharja, und ich zitiere hier nur zwei Stellen aus dem 8. Kapitel, der hat damals schon vorausgesagt, so spricht der Herr, ich kehre nach Zion zurück, ich wohne mitten in Jerusalem und Jerusalem wird Stadt der Treue genannt werden und der Berg des Herrn der Heerscharen, heiliger Berg. Entschuldigung. Und viele Völker, und jetzt kommt es auch über die Deutschen, über die Schwaben, viele Völker und mächtige Nationen werden kommen, um den Herrn der Heerscharen in Jerusalem zu suchen und den Herrn anzuflehen. Was sagt Zacharja hier? Zwei Dinge. Er sagt, Gott kehrt nach Zion zurück und er wird mitten in Jerusalem wohnen. Das ist schon mal eine gewaltige Aussage, weil wir natürlich wissen, Gott wohnt durch seinen Geist in unseren Herzen. Aber wenn es eine Stadt gibt, wenn es einen Ort gibt auf dieser Welt, wo er von sich selber durch den Propheten sagt, das ist mein Ort, da wohne ich, dann ist es eben Jerusalem und nicht Mülheim oder Liebenzell, wie wir es vorhin schon ein bisschen angesprochen haben. Dann aber das Zweite, dass die Völker, dass die mächtigen Nationen kommen werden nach Jerusalem. Das sieht Zacharja nicht nur politisch, ja, wo sich die Politiker dieser Welt die Klinke in die Hand geben, ja, auch vor der Knesset in Jerusalem und an anderen Orten wie Yad Vashem und so weiter, sondern er sagt, die eigentliche Bestimmung der mächtigen Nationen in Bezug auf Jerusalem wird folgendes sein, dass sie in dieser Stadt den Herrn suchen und dort ihn anflehen, also Jerusalem ein Ort der Gottessuche für die Nationen sein soll, also die Nichtjuden, und ein Ort des Gebets und der Fürbitte für die Nationen. Das ist die Vision Gottes für diese Stadt. Und ich denke, da gibt's viele christliche Reisen. Auch wir machen Gebetsreisen, Lobpreisreisen. Heute Abend sind auch Leute da, die waren da auch schon dabei. Richtig klasse. Auch besonders nach Israel, nicht nur für touristische oder Zwecke historisch, was war hier biblisch an diesem Ort, sondern wirklich um zu sagen, wir nehmen diesen Auftrag ernst, wir wollen, dass an diesem Ort wirklich auch gebetet, angebetet, Fürbitte auch getan wird. Aber das ist der Auftrag für die mächtigen Nationen. Das ist auch ein Grund, warum wir als internationale christliche Botschaft dieses Laubhüttenfest feiern, zusammen mit den Juden, auch immer als ein wichtiges Fest, wo die Nationen aus den Ländern kommen, um dort zusammen auch Gott anzubeten. Was steht hier? Hier steht, Jerusalem ist nicht nur ein wichtiger Ort der Vergangenheit, sondern er spielt eine wichtige Rolle auch in der Zukunft. Und ich war nicht dabei, als der Zacharja das ausgesprochen hat. Aber theologisch, historisch war Jerusalem zu der Zeit, zu der er gelebt hat, nicht der Nabel der Welt. Ja. Und er hat diese Vision, die mächtigen Nationen werden alle kommen und eben nicht für Handel oder für Krieg, sondern für die spirituelle Bestimmung dieser Stadt. Ich kann mir schon vorstellen, da hat ihm jemand auf die Schulter geklopft und hat gesagt, Zacharja, wir verstehen, du magst diese Stadt, du magst unser Land, du bist echt begeistert, aber ist es nicht ein bisschen größenwahnsinnig hier? Ja, was du gesehen hast, heute müssen wir ehrlich sagen, er hat es richtig, er hat es korrekt gesehen. Und wenn er dann 4 Kapitel später im 12. Kapitel sagt, ich mache Jerusalem für die Völker ringsum zu einer Schale voll Wein. Wenn sie daraus trinken, werden sie taumeln wie Betrunkene. Sie wollen Jerusalem erobern. Und auch Juda bleibt dabei nicht verschont. Doch an jenem Tag wird Jerusalem für die Feinde wie ein viel zu schwerer Stein sein. Wer ihn hochheben will, der wird sich selbst dabei verletzen, auch wenn sich alle Völker der Erde gegen Jerusalem verbünden. Da sagt er plötzlich, es wird Allianzen geben, nicht nur von 2 Staaten, nicht nur von 3 Nachbarn. Das hat es auch schon zu Zeiten des Alten und des Neuen Testamentes gegeben, sondern große weltweite Allianzen gegen diese Stadt. Ja, da würde ich auch wieder sagen, hat einer auf die Schulter geklopft und gesagt, ja, ist schon irgendwo so, aber mal ganz ehrlich, ja, wir sind hier doch ein bisschen am Ende der Welt und nicht gerade am Nabel. Er hat Dinge vorausgesehen, die niemand letztendlich sonst mit dieser Klarheit auch beschrieben hat und die sich bis in die heutige Zeit auch auswirken, weil ich habe es vorhin schon angedeutet, es gibt nicht eine Nation dieser Erde, die keine Meinung zu Israel und zu Jerusalem und zudem hat, wie zukünftig mit diesem Gebiet auch verfahren werden sollte. Ich könnte ja auch ein bisschen mehr ins Detail gehen, aber das führt heute Abend vielleicht noch ein bisschen zu weit. Nur mal das so als Gedanke. Jerusalem auch eine Stadt der Zukunft, denn Jesus wird wiederkommen an diesem Ort. Müssen wir deswegen alle dahin ziehen, wie das manche württembergische Vorfahren kirchengeschichtlich gedacht haben. Die haben ihre Fuhrwerke gepackt und gesagt, wir ziehen dem Herrn entgegen nach Jerusalem. Manche sind dort angekommen, zumindest in Israel, manche sind aber auch nicht so angekommen und haben unterwegs sich dann niedergelassen. Das hat zu deutschen Minderheiten auch in Teilen Osteuropas unter anderem auch geführt. Aber entscheidend ist nicht, dass wir genau am Tag der Wiederkunft auch an diesem Ölberg auch stehen, sondern entscheidend ist nur, dass wir wissen, dieser Ort hat auch nochmal eine ganz wichtige spirituelle Bedeutung für die Zukunft. Es ist der Ort, wo Jesus wiederkommen wird. Und vielleicht verstehen wir so ein bisschen, ja, Gott sagt, ich will in Jerusalem wohnen, Jesus wird dort wiederkommen und so weiter. Verstehen wir, warum es bei diesen Streitigkeiten und auch dieser militärischen Hartnäckigkeit und Zerstörungswut die ganze Nationen dieser Welt antreibt gegen Israel und auch ganz besonders gegen diese Stadt, warum es hier vielleicht um mehr geht als nur Dinge, die rein diplomatisch, verhandlungsmäßig, politisch einzustufen sind, ja, sondern es geht hier auch um einen ganz besonderen Ort mit einer ganz besonderen geistlichen Bedeutung und auch mit einer besonderen Bestimmung. Und nicht umsonst sagt dann auch das letzte Buch der Bibel ganz am Schluss, uns erwartet ein neues Jerusalem. Ich sah die heilige Stadt, das neue Jerusalem von Gott aus dem Himmel herabkommen. Und ihr Lieben, das neue Jerusalem, und ich hoffe, da sind wir dann alle auch wieder dabei und dann können wir uns mal wiedersehen. Mit anderen werde ich mich vielleicht nicht mehr bis dahin treffen können. Dieses neue Jerusalem ist eine Verheißung Gottes. Und das wird wunderschön sein, schöner als das alte Jerusalem. Aber was steht auch in diesem Vers? Mit dem alten Jerusalem wird es mal vorbei sein und deswegen fahrt hin, solange es auch das alte noch gibt. Ja. Im neuen seid ihr hoffentlich automatisch dann auch dabei. Was aber auch hier drin steht, und das finde ich schon interessant, man nimmt diesen irdischen Ort und erklärt ihn zu diesem neuen Himmel, den der Herr irgendwo schafft. Man hätte ja auch sagen können, ich schaffe einen neuen Garten Eden. Ich schaffe ein neues Paradies, ich schaffe diesen Urzustand wieder. Man hat aber nicht den Garten Eden und das Paradies genommen, sondern der Prophet sieht hier Jerusalem als diesen neuen Ort. Ein neues Jerusalem, ja, ohne Leid, Tod, Schmerz und Geschrei und so weiter, wie Gott es sagt. Das ist schon anders als jetzt. Und trotzdem spüren wir auch hier dieser tiefe biblische Bezug zu dieser Stadt. Umso mehr, als Johannes, als er diese Offenbarung empfing, gar nicht in Jerusalem war, sondern auf der Insel Patmos im Exil. Und trotzdem benutzt Gott diese alte Stadt, um auch die gewaltige, glorreiche Zukunft auch anzudeuten. Was bedeutet es im Psalm? Ja, wir haben gehört, betet für den Frieden Jerusalems. Es soll wohlgehen denen, die dich lieben. Friede sei in deinen Mauern. In die Mauern haben wir ein bisschen reingeschaut. Und dann heißt es, um meiner Brüder und Freunde willen sage ich, Friede sei in dir. Der Friedenswille, der Shalom für Jerusalem, er hat nicht nur was zu tun mit unserer guten humanitären Haltung, dass wir uns wünschen, dass überall auf der Welt Frieden ist, sondern es wird gesprochen von Brüdern und Freunden. Und ich habe vorhin schon angedeutet, es ist eine ganz besondere Beziehung zwischen uns, den Jesus-Nachfolgern und den Juden, die noch nicht erkennen können in der Mehrheit, dass Jesus der Messias ist. Und bei diesem existierenden Unterschied sind sie trotzdem unsere Brüder und unsere Freunde. Und sie sind die, für die wir uns einsetzen sollten, auch in diesen Tagen. Wir waren mit einem jüdischen Rabbi in einem theologischen Seminar einer deutschen Freikirche. Und junge Studenten sind immer heiß, ja, auch alles in Frage zu stellen und auch so einen Rabbi ein bisschen in Verlegenheit zu bringen. Und der ist ja gar nicht gläubig. Und da ging es schon ganz schön heiß her. Aber so ein jüdischer Rabbi, der hat auch eine gewisse Weisheit. Und als es ein bisschen unruhig wurde, hat er einfach gesagt, ihr lieben Studenten, wenn der Messias kommen wird, dann nehme ich euch an der Hand. Und dann gehen wir zusammen zu ihm hin und dann fragen wir ihn einfach, bist du heute zum ersten oder zum zweiten Mal gekommen? Und er sagt, das, was der Messias antworten wird, wird auch für mich gültig sein, aber auch für euch. Und ich denke, das war nicht nur ein kluger Satz, sondern es deutet an, wir haben Unterschiede in unserem Glauben, in unserem Verständnis. Wir wollen uns nicht zur großen Weltjudenkirche zusammenschließen. Wir möchten Jesus predigen, den Gekreuzigten und den Auferstandenen, und das wollen wir uns auch von niemand verbieten lassen. Und trotzdem sind wir uns so nah, dass wir von Brüdern und Freunden sprechen können. Und deswegen kann es uns nicht egal sein, wenn ein paar Kilometer von hier in Ulm jemand versucht, die Synagoge anzuzünden. Deswegen kann es uns nicht egal sein, wenn es eine Religionsgemeinschaft in Deutschland gibt in heutiger Zeit, deren Gottesdienste nur unter Polizeischutz stattfinden können, die jede Person am Eingang überprüfen müssen, wo am Eingang des Gotteshauses mehrere Metalltüren sind, wo man nicht einfach durch eine Tür durchgeht und dann ist man drin, so wie hier, sondern geht eine auf, du kommst rein, dann geht die hinter dir zu und dann wird erstmal geschaut, wer du bist, damit die nächste aufgeht. Ja, wer das mal durchlaufen hat, der hat gemerkt, es ist ein bisschen anderer Gottesdienstzugang, wie wir das so gewöhnt sind. Wenn es eine Religionsgemeinschaft gibt, die Scheiben müssen kugelsicher sein, überall Metall, überall Kameras, alles wird aufgezeichnet. Trotzdem trauen die Leute sich nicht, ihre Gottesdienste zu besuchen. Dann ist es nicht die Situation im Moment jetzt von Christen in Pakistan oder Afghanistan, die ich beschrieben habe, die sicher auch nicht viel besser ist, versteht mich nicht falsch. Das ist die Situation jüdischer Menschen heute hier in unserem Land Deutschland 2024. Und ich sage mal gar nichts von Demonstrationen, die an den Wochenenden stattfinden, auch hier bei uns in Stuttgart, wo die jüdischen Gemeindemitglieder vorher immer eine SMS bekommen, bitte geht um diese Uhrzeit nicht in die und die Gegend unserer Stadt, weil da ist eure Sicherheit nicht mehr garantiert. Ja, und wenn eben drei anti-israelische Demos sind am Freitag, Samstag, Sonntag, dann müssen die halt dreimal gucken, wo sie besser hingehen, beziehungsweise wo sie nicht hingehen. Das ist Deutschland. Und ihr Lieben, da haben wir einfach ja, eine Verantwortung für Brüder und Freunde, wo ich euch einlade, lasst uns nicht einfach wegschauen, lasst uns nicht einfach sagen, wie unsere Vorfahren irgendwie, wir wussten es nicht und man hat mal was gehört und so weiter und so fort. Ihr alle kennt die Geschichten, ja, wo die Generation nach dem Holocaust ihre Eltern, Großeltern gefragt hat, Leute, was war denn da? Wir sehen die Bilder von Auschwitz und dann haben alle irgendwie versucht zu erklären, was sie wussten oder was sie nicht wussten. Wir leben in einer Zeit, wo wir das wissen. Aber auch dieses Wissen schafft eine Verantwortung für die Brüder, für die Freunde. Hier seht ihr den Jürgen Bühler hier aus Heidenheim, zwei oder drei Tage nach dem 7. Oktober am Gazastreifen. Hier die nette Dame, eine Abgeordnete aus der Knesset und jemand, der noch diplomatisch hier auch aktiv ist. Und sie haben diese Orte besucht und haben geschaut, nicht nur was ist passiert. Ich zeige jetzt keine gewaltverherrlichten Bilder und so weiter, da könnte man ganz andere Sachen zeigen. Es sind einfach nur so, wie diese Orte auch aussehen. Ich zeige es aber auch, weil wir den Wunsch haben, dass dort wieder etwas aufgebaut wird, dass dort diese Orte wiederhergestellt werden, ja, dass so wie es auch im Propheten heißt, sie werden die alten, die werden die Trümmerstätten, ja, das Verödete, sie werden das wieder aufbauen, das soll auch geschehen. Und ich habe gehört, heute Abend gibt es die Möglichkeit, auch eine Kollekte zu geben. Irgendwo wird dann so ein Eimer stehen, da sagt der Pastor hier sicher auch noch was dazu. Wir möchten das zu 100% nach Israel geben. Das ist nicht für unsere Verwaltung hier in Stuttgart oder für meine Benzinkosten und so weiter, sondern alles, was heute, was morgen zusammenkommt, soll zu 100% nach Israel gehen. Und ob es dann an Gazastreifen geht oder für Hilfspakete oder für die Israelis im Norden, das können wir immer noch festlegen, aber wir möchten, dass die gesamten Gelder rübergehen und wir möchten den Menschen in Israel das geben, wozu wir aufgerufen sind, tröstet, tröstet mein Volk. Trost und Hoffnung, Ermutigung auch in dieser Zeit. Wie können wir reagieren? Wie können wir helfen? Das ist die Frage Und die hängt wieder mit dieser Verbindung zusammen, die auch im Psalm beschrieben wird. Um des Hauses des Herrn unseres Gottes will ich dein Bestes suchen. Was bedeuten diese Zeilen? Hier ist wieder die Rede vom Haus Gottes, auch vom Tempel, aber auch von diesem gemeinsamen Haus Gottes, das wir mit den Juden auch bilden. Da werde ich morgen auch noch ein bisschen biblisch-theologischer in dem Sonntagsgottesdienst anhand von Gottes Wort drüber sprechen. Lade alle ein, da auch nochmal dabei zu sein. Da kommt was ganz anderes als heute Abend. Da machen wir jetzt nicht irgendwie die Wiederholung. Nee, aber es geht um das Haus des Herrn. Und das Haus des Herrn ist natürlich immer die Lokalgemeinde, aber von der weltweiten, von der globalen, auch von der himmlischen Sicht ist das Haus Gottes eben auch ein gemeinsames Haus, was hier existiert. Und was uns dazu auffordert, Jerusalem, ich will nicht nur irgendwie auch was kommentieren, die 135. politische Analyse zum Thema von mir geben, sondern was sagt Gottes Wort? Ich will dein Bestes suchen. Das ist hier auch unser Auftrag. Auf deine Mauern, Jerusalem, habe ich Wächter bestellt. Den ganzen Tag, die ganze Nacht werden sie keinen Augenblick schweigen. Ihr, die ihr den Herrn erinnert, gönnt euch keine Ruhe, bis er Jerusalem wieder aufrichtet und bis er es zum Lobpreis macht auf Erden. Und deswegen laden wir auch immer nur ein, nicht nur informiert euch oder seid doch so nett und spendet, darüber freuen wir uns wirklich, aber auch zu sagen, ja, wir möchten auch zu diesen Menschen auf der Mauer gehören, die wirklich auch in diesem Fürbittedienst für die Stadt, für die Region auch stehen. Ich bin sehr viel auch in Kreisen unterwegs, der weltweiten Missionsarbeit. Und da höre ich dann manchmal, ah, ihr Israel-Freunde, ihr betet immer nur für Israel. Sage ich, da habt ihr was nicht verstanden. Ich kenne nämlich niemand auf dieser Welt, der so sehr für die ganzen Länder des Nahen Ostens betet wie die Israel-Freunde. Weil du kannst gar nicht nur für Israel beten und dass der Shalom da kommen soll, ohne dass du die Nachbarländer mit einbeziehst. Und dass du betest, dass das Evangelium, der Friede, der Shalom Gottes, auch diese ganzen Länder erreicht. Und deswegen heute Abend geht es nicht nur darum, ich mache hier eine Gemeinde ein bisschen heiß, mehr für Israel zu beten, sondern diese ganze Region, die im Moment ja auch sichtbar für die ganze Welt mitgenommen ist, diese ganze Region, sie braucht auch unser Gebet. Und genau dazu möchte ich zum Abschluss einladen, bevor wir die Möglichkeit auch für die Fragen haben. Es hat sich einfach herausgestellt, wenn man nach so einem Vortrag in der Kraft Gottes betet, dann ist es immer etwas förderlicher, als wenn man erst noch irgendwie fragen und dann wird es gleich ein bisschen politisch und geht um die Resolution XY und so weiter. Wenn man dann ganz am Schluss sagt, ah, jetzt lasst uns noch beten, da ist schon manchmal schon ein bisschen der Saft wieder draußen. Ja? Deswegen lade ich euch ein. Lasst uns heute Abend für Israel, für den Nahen Osten beten. Wir haben Yom Kippur, wir haben den höchsten jüdischen Feiertag, den Feiertag, wo die Juden am allerwenigsten irgendwas tun und bewegen dürfen. Deswegen gab es 1973 auch den sogenannten Yom Kippur-Krieg, ausgerechnet an diesem Tag, weil die Feinde gesagt haben, da erwischen wir sie am besten. Und so war es letztendlich auch. Lasst uns beten, ja, geistlich gesehen Yom Kippur für die Versöhnung der jüdischen Menschen auch mit ihrem Gott. Ja, nicht nur Vergebung zu empfangen, sondern sich auch Vergebung zu geben. In Israel, auch in den letzten Monaten, schon über die letzten Jahre, viel politischer Streit, viel politischer Zwist. Im Heiligen Land sind auch nicht alle heilig. Und dort geschehen auch nicht nur Dinge, wo wir sagen würden, das ist genau so, wie der Herr sich das gewünscht hat, sondern da gibt es viel Menschliches, viel Eigenambitionen, viel Eitelkeit. Aber lasst uns beten, dass dieser Tag auch wieder dazu führt, dass, wo das ganze Volk aufgerufen ist, sich nach Versöhnung auszustrecken, aber auch anderen Versöhnung und Vergebung anzubieten, dass das eine Auswirkung im Nahen Osten hat. Lasst uns beten für die aktuellen Kampfhandlungen auch, dass der Shalom Gottes hineinkommt, dass Terrorismus langfristig abgebaut werden kann. Da kommt bestimmt noch eine Frage dazu, dann kann ich das ein bisschen ausführlicher beantworten. Aber es hat auch keinen Wert, nur zu sagen, wir machen ab morgen Frieden und dann fliegen eben doch nochmal von den 150.000 Raketen, die im Libanon von der Hisbollah gegen Israel gerichtet sind, fliegen halt dann weiter 120.000. Es braucht auch dauerhafte Lösungen, dass die Menschen Israels wieder in Frieden auch leben können. Diese Dinge sind nicht einfach und deswegen sind wir heute Abend nicht die Nahostexperten hier, sondern die Beter und kommen zu dem Herrn. Ich lade euch ein, weiß nicht, wie ihr es sonst so macht hier in der Gemeinde, aber vielleicht kann man mit 3, 4, 5 Leuten zusammenstehen, einfach für die Menschen, für die Region, auch für die Deutschen beten. Unsere Laubhüttenfestgruppe, die ist ja ein bisschen kleiner, sind ein bisschen weniger als 40 Leute, die jetzt am Montag hinfliegen werden. Die können wir einfach auch Gott anbefehlen. Und zwar nicht nur, dass alles gut und sicher ist, sondern auch, dass dieses Laubhüttenfest, übrigens auch von Sacharja ausgerufen, wo die Juden die Nationen einladen sollen, dass dieses Laubhüttenfest auch nicht nur stattfinden kann, sondern auch seine geistliche Bedeutung sich erfüllt. Und da wird sehr viel in Jerusalem in diesen Tagen auch gebetet, vielleicht ein bisschen weniger gefeiert als sonst und ein bisschen mehr gebetet. Da geschehen auch gute Dinge in Israel, wo ein Volk, was auch ein bisschen den Zugang zu seinem Gott in der Mehrheit verloren hat, doch durch die Ereignisse des vergangenen Jahres sich wieder mehr diesem Gott auch zuwendet. Aber auch das dürfen wir im Gebet begleiten. Das müssen wir nicht irgendwie von Deutschland hier so oberflächlich sagen, ja, es werden die auch ein bisschen gläubiger, sondern ihr Lieben, auch unsere Nation, ja, hat es bitter nötig. Da stehen wir in der gleichen Säkularisierung wie die Israelis auch.